Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.er/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 17. Dezember 2024, gleich dem 27. Azar 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Der Koran, das Buch der Rechtleitung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. Heute sind wir mit der letzten Folge dieser Beitragsreihe für Sie da und wir stellen Ihnen die zwei Dörfer Gajsar und Kalwon vor. Bleiben Sie also dran. Die Region Asoro im Norden von Karaj hat etwa 56 Dörfer und Gemeinden mit rund 30.000 Einwohnern. In dieser Gegend sind viele historische und natürliche Sehenswürdigkeiten vorhanden, die die Landschaft noch attraktiver machen. Asoro ist aufgrund seiner Naturbesonderheiten und drei hohen Berggipfeln mit einer Höhe von mehr als 4.000 Metern bei den Touristen sehr beliebt. Die Region liegt etwa 80 Kilometer von der Chorluz-Karaj-Strecke entfernt, die als eine der weltweit schönsten Fahrtrouten gilt. Eine Fahrt durch diese Region führt Reisende und Touristen durch wunderschöne, einzigartige Landschaften. Im ersten Teil der Sendung stellen wir Ihnen nun das Dorf Gajsar vor, eine Gemeinde, die wegen ihrer Nähe zur Chorluz-Strecke, zur Skipiste Dizin sowie dem alten Hotel und der Eishöhle Murad bekannt geworden ist. 65 Kilometer nordöstlich von Karaj liegt die Gemeinde Gajsar. Die kurvenreiche Fahrt dorthin führt die Reisenden durch mehrere Dörfer der Region Asoro vorbei, an den hohen Kandovanbergen, die die Gegend von der grünen Provinz Mazandaran abgrenzt. Gajsar liegt 2230 Meter über dem Meeresspiegel. Gemäß historischen Überresten entstand das Dorf in der Zeit der Safaviden. Der Name ist auf die vielen Gipsminen im oberen Teil der Ortschaft zurückzuführen, den Gaj bedeutet so viel wie Gips. Im Sommer ist es dort angenehm und mild, im Winter aber kalt und schneereich. Da diese Gemeinde an die schöne Provinz Mazandaran grenzt, ist die Landschaft dort ebenfalls sehr grün und niederschlagsreich. Auch der Fluss, der durch das Dorf fließt, und seine vielen Bächlein machen aus dieser grünen Landschaft eine einzigartige Gegend. Wirtschaftlich gesehen stützt sich Gajsar auf Landwirtschaft, Gärtnerei, Viehzucht, das Dienstleistungsgewerbe und die Herstellung von Handarbeitsarbeiten. Zu den wichtigsten Ernteprodukten zählen Gerste, Weizen, Walnüsse, Äpfel, Weichseln und Kirschen. Als Melkereiprodukte sind Joghurt, Käse, Milch und getrocknete Sauermilch zu nennen, die auch auf anderen Märkten der Gegend angeboten werden. Das Dorf liegt in den Bergen und hat eine zentrierte Wohnstruktur. In den Tälern wurden die Häuser nebeneinander errichtet. Die meisten Gassen des Ortes sind eng und treppenförmig, sie liegen ineinander, sind steil und werden durch Stufen miteinander verbunden. Die Architektur jedes Hauses hängt vom Beruf seiner Bewohner ab. Die meisten alten Gebäude wurden aus Stein, Holz, Lehm, Gips und Ziegelsteinen gebaut. Beim Bau der neuen Häuser greift man schon auf modernere Baumaterialien zurück.
In Gajsar gibt es interessante und schöne Sehenswürdigkeiten wie die Steinbrücke Nasreddin Shah, die Gipsöfen sowie das alte Schloss und das Hotel. Die Schwefelwasserquelle Welle, deren Wasser Heilkräfte besitzen soll, ist bei den Bewohnern sehr beliebt. Auch die 50 Millionen Jahre alte Eishöhle Murad zählt zu den Natursehenswürdigkeiten dieser Ortschaft. Ein weiterer interessanter Ort der Gegend ist die Skipiste Dizin, die von vielen Naturliebhabern besucht wird. Sie befindet sich 12 Kilometer entfernt von Gajsar in einer Höhe von 3800 Metern über dem Meeresspiegel. Im zweiten Teil unserer heutigen Sendung befassen wir uns mit dem Dorf Kalwan. Diese Gemeinde liegt auch an der Karaj-Cholus-Strecke und ist etwa 45 Kilometer entfernt von Karaj. Der Ort wurde an einem Berghang des 4000 Meter hohen Gipfels Kahar errichtet. Da Kalwan in einer Gebirgsregion liegt, wird es von vielen Bergsteigern, die die Gipfel dieser Gegend erklimmen möchten, besucht. Kalwan ist umgeben von den zwei hohen Bergen Naz und Kahar. Bekannt ist es auch für die vielen Kirschen und Apfelgärten sowie zwei strömende Flüsse, die dort zu sehen sind. Der Ort ist im Vergleich zu den nahegelegenen Dörfern am höchsten gelegen, deshalb auch sein Name, denn Kalwan bedeutet in der Umgangssprache so viel wie Höhe. Was aber in Kalwan sehr auffällig ist, sind die strömenden Flüsse und das Vorhandensein von vielem klarem Wasser. So wird sowohl der Wasserbedarf in der Landwirtschaft als auch das Trinkwasser für 5 Dörfer in der Region durch die beiden Flüsse in Kalwan gedeckt. Das Trinkwasser von Kalwan stammt aus den fließenden Bechern in den höheren Bergzügen.
Die
Die Dorfbewohner in Calvan gehen der Landwirtschaft, Gärtnerei und Viehzucht nach, wobei der Fluss Karaj als ein Segen für die Landwirtschaft in dieser Gemeinde gilt. In Calvan ist auch ein Forellenzuchtteich vorhanden. Außerdem gibt es am Rande der Ortschaft mehrere Geflügelzüchtereien. Da in Calvan sehr viele Heilkräuter und Wildpflanzen wachsen, wird dort ein äußerst köstlicher Honig hergestellt. Dem Ort geernteten Kirschen, Walnüsse und Birnen sind von bester Qualität. Die Besucher genießen also nicht nur die schöne natürliche Landschaft, sondern auch die wertvollen Mitbringsel, die heimischen Molkereiprodukte, das gute Obst, darunter Äpfel und saure Pflaumen, heimisches Brot, Berberitze, Pilze und Heilpflanzen. Es werden dort auch sehr schöne Handarbeiten hergestellt, wie Georgim und Matten. Das viele Wasser lässt zahlreiche Bäume wachsen, die dann in der örtlichen Holzfabrik bearbeitet werden. Das rötliche Weidenholz zum Beispiel findet wegen seiner Stabilität in der Möbelindustrie Verwendung und wird auch für verschiedene Handarbeiten herangezogen. Die Bewohner von Calvan flechten damit auch Körbe. Außer Handarbeiten bietet das Dorf noch weitere reizvolle Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel gibt es in Calvan noch Häuser, deren Alter auf mehr als 100 Jahre zurückgeht und die aus Lehm und Holz errichtet wurden. Die Holztüren, die schönen Terrassen und die schlichte Art der Bauten stechen jedem Besucher ins Auge. Um die Häuser zu verschönen, wurde eine Art rote Erde verwendet. So sorgen diese roten Häuser mit ihren Holzfenstern für einen schönen Anblick. Liebe Hörerfreunde, wir sind am Ende unserer letzten Folge angelangt. Wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern, die unsere Sendungen verfolgt haben, und wünschen Ihnen eine schöne Zeit und alles Gute.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hossein Zaman mit dem Titel Musafir, das heißt Reisender.
تو کی بودی ای مسافر که منو در من شکستی رفتی اما در دل من تو همیشه زنده هستی تو کی بودی که به یادت باید آواره پای باد شب یه به دلم و از تو بخونم. انتظار دیدن تو منو آروم نمیذاره، مثل بغضی که گلومو بستم ما نمیباره، بستم ما نمیباره. چه نشستی که چشامو برق تنهایی رو بوده، چشمی از سحر نداشتم، اگه داشتم از تو بوده. چه نشستی که شکستم زیر بار غم غربت، خالی از نغمه شوقم، پرم از قصه مهنت. انتظار دیدن تو منو آروم نمیذاره، مثل بغضی که گلومو بستم ما نمیباره، بستم ما نمیباره. شدم تو شهر ظلمت، رد پایی تو شبانیست، با صدای حق حق من کسی اینجا آشنا نیست. ای صدای آسمونی پرم از هرچه شنیدم، کاشکی میشد هر کشیدم به هوای با تو بودم. انتظار دیدن تو منو آروم نمیذار، مثل بغضی که گلومو بسته اما نمیباره، بسته اما نمیباره.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Hallo liebe Hörerfreunde der Beitragsreihe Islam, Ernährung und Gesundheit. In der letzten Folge haben wir über mäßiges Essen gesprochen. Maßlosigkeit beim Essen und deren schädliche Folgen auf Körper und Seele sind Themen, die schon in der vergangenen Woche behandelt wurden. In der heutigen Sendung werden wir dieses Thema weiter besprechen. Über mäßiges Essen gibt es sehr viele wertvolle Erläuterungen in islamischen Texten. Religiöse Gelehrte verachten den Genuss von köstlichen Speisen nicht, aber es ist wichtig zu wissen, wie man richtig und mäßig isst. Wenn ein Mensch sein ganzes Leben nur auf Genüsslichkeit ausrichtet und diese zu seinem einzigen Ziel macht, was ist dann der Unterschied zwischen einem Menschen und den anderen Lebewesen? Folgender Satz von Imam Ali ist sehr wichtig und regt zum Nachdenken an. Liebe das Leben nicht aufgrund des Essens, sondern liebe das Essen, um zu leben. Imam Sadr a.s. vertritt die Meinung, dass diejenigen, die normal essen, bei allen Völkern beliebt sind. Denn dies hat sowohl äußerliche als auch innerliche Vorteile. Heutzutage wird das Thema von einer mäßigen Nahrungsaufnahme sehr oft behandelt. Zum Beispiel, um eine gute Figur zu haben, soll man wenig essen. Psychologen sind der Meinung, dass diejenigen, die zu viel Nahrung zu sich nehmen, körperlich keine schöne Figur haben und wenn sie dann in der Gesellschaft erscheinen, unter psychischen Problemen wie Angst leiden. Mediziner meinen, dass man durch zu viel Essen früher alt wird, denn bei einer Person, die überernährt ist, werden die Verdauungsorgane überbeansprucht, was sich auf das Lebensalter auswirkt. Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, sprach: Kein Fass hat der Sohn von Adam schlechter füllen können als das Bauchfass. Dabei hätte er für sein Leben nur ein paar Löffel benötigt. Es wird gesagt, dass ein ägyptischer Arzt vor 3600 Jahren scherzhaft sagte: Ein dicker Mensch wird mit einem Viertel der Menge, die er isst, auch überleben, und von dem restlichen Dreiviertel leben die Ärzte. Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, erzählte einmal eine Geschichte über Jesus Christus. Er sagte: Eines Tages ging mein Bruder Jesus durch eine Stadt, dort hörte er ein Ehepaar streiten. Jesus fragte sie: Was ist denn mit euch los? Der Mann antwortete: O Prophet Gottes, das ist meine Frau und es gibt nichts gegen sie einzuwenden. Sie ist eine gute Frau, aber ich möchte sie verlassen. Jesus fragte ihn nach dem Grund. Er antwortete: Meine Frau sieht im Gesicht nicht mehr frisch und schön aus, obwohl sie nicht alt ist. Da betrachtete Jesus die traurige Frau und sprach sie an: Möchtest du wieder schön und frisch aussehen? Die Frau wunderte sich und antwortete mit Ja. Jesus, Friede sei mit ihm, sagte: Beim Essen solltest du, bevor du satt bist, aufhören. Denn wenn dein Magen überfüllt ist, wird dein Gesicht seine Frische verlieren. Die Frau nahm die Empfehlung Jesus Christus wahr, und nach einiger Zeit sah sie wieder frisch und fröhlich aus.
Sich zu ernähren, wenn man Hunger hat, und aufzuhören, bevor man satt wird, sind auch wertvolle Lehren vom Prophet Muhammad. In der Tat kann man behaupten, dass der Islam mit seinen logischen, mäßigen Empfehlungen sehr auf die Gesundheit des menschlichen Körpers und dessen Seele achtet. Imam Ali sagte: Derjenige, der wenig isst, kann klar und logisch denken. Dieser kurze Satz will uns sagen, dass man beim Hungrigsein empfindlicher ist und besser denken kann und auch wachsamer ist. Mit anderen Worten, das zu viele Essen und Trinken stoppt das geistige Wachstum. Dies wurde auch wissenschaftlich bewiesen. Mediziner sind der Meinung, dass das viele Essen im Magen mehr Enzyme braucht, die die Magenwand produzieren muss. Daher wird mehr Blut ins Verdauungssystem fließen und weniger ins Gehirn. Dabei benötigt das Gehirn mehr Blut als die anderen Organe, denn durch das Blut gelangt Sauerstoff und Nahrung in unsere Denkzentrale. Aus diesem Grund sinken die geistigen Aktivitäten bei überernährten Personen und diese sind weniger kreativ und innovativ. Auch in islamischen Lehren wurden die psychischen und moralischen Folgen von zu vielem Essen erwähnt, wie etwa Herzlosigkeit und Selbstsucht sowie der Verlust von Tugendhaftigkeit. Prophet Mohammed sagte, dass man einen gesunden Körper und ein reines Herz durch weniges Essen erreichen kann. Fasten ist eine der Säulen des Islam. Über die heilenden Wirkungen des Fastens sprach Prophet Mohammed wie folgt: Fastet, damit ihr eure Gesundheit sichert. Dr. Akbar Ejroi erwähnt über das Fasten sehr interessante wissenschaftliche Punkte. Er sagt, manche nicht-muslimische Ärzte und Experte haben herausgefunden, dass der Verzicht auf Essen und Trinken der beste Weg zur Heilung von Krankheiten ist. Er meint, dass das Fasten auf Beschwerden wie Verdauungsstörungen, Bluthochdruck, hoher Cholesterinspiegel und Diabetes eine große Wirkung hat. Nach seiner Meinung wird durch den Verzicht auf Essen und Trinken der Körper die unnötigen Fettanteile verbrennen und daher verhindert er auch, dass der Mensch übergewichtig wird. Ein österreichischer Arzt namens Bazilius meinte, bei der Behandlung von Krankheiten ist gut möglich, dass Hunger eine größere Wirkung hat, als Medikamente wirken können. Ein weiterer europäischer Arzt namens Helber ordnete seinen Patienten an, ein paar Tage auf das Essen zu verzichten und danach leichte Speisen zu sich nehmen. Dr. Ejroi sieht die Wirkung des Hungergefühls und Fastens auf manche Krankheiten darin, dass der Körper durch Hungerleiden zu den Nahrungsreserven greift. Wenn es von außen kein Essen für den Körper gibt, werden automatisch fürs Überleben die Reserven zum Einsatz kommen. Das heißt, der Körper ernährt sich von dem, was er vorher gespeichert hat. Zuerst greift er zu den Zucker- und Fettstoffen und danach zu jenem Gewebe, das nicht mehr funktioniert. Fasten oder eine bestimmte Zeit Hungerleiden verursachen, dass krankes Gewebe mit neuem ersetzt wird. Aus diesem Grund sind manche Ärzte der Meinung, dass Fasten das Jungsein wieder zurückbringen kann. Fasten ist ein aufbauendes, weises Programm. Es hat außer körperliche Einflüsse auch viele geistige und moralische Vorteile. Religiöse Großgelehrte beschreiben die Rolle des Fastens auf Seele und Moral wie folgt. Fasten hält den Menschen von schlechten Taten fern und hilft ihm, die spirituelle Vollkommenheit zu erreichen. Obwohl die Humanwissenschaft nicht alle Geheimnisse der islamischen Lehren klären konnte, gelangt es der Menschheit dennoch, manche Realitäten dieser himmlischen Programme zu erkennen. Bis zu einer weiteren Folge. Weltruhm.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Reza Bahram mit dem Titel Bimar, auf Deutsch krank.
من از این دیوانگی سر میرمم، آنچه میبینم به غیر از عشق نیست، شک نکن دیوانه تر میشود. بی جهت نیست این همه زیبایم، هر کسی بیند تو را مجنون شود. هر کسی گوید سخن از عشق، نتواند که دلی از تو برد. دلبری از تو چنان دشواره که دل تبدار بیماری خواهد فقط.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Der Koran, das Buch der Rechtleitung. Weiterhin guten Empfang.
Der Heilige Koran ist ein Buch der Rechtleitung und richtet sich an alle Menschen. Heutzutage ist sein Name mehr denn je in aller Munde. Ein heiliges Buch, über das viele Menschen urteilen, ohne es gelesen zu haben, und andere fürchten es wegen seiner enormen Wirkung auf Geist und Seele und gehen sogar so weit, es zu verbrennen, um es zu vernichten. Was ist der Koran? Verliert er durch das Verbrennen seine Logik und Wirkung? Der Heilige Koran ist ein Lehrbuch für die Entwicklung des Menschen und wurde zur Entfaltung des Einzelnen und der Gesellschaft für alle spirituellen und materiellen Aspekte den Menschen von Gott gesandt. Mit allen Aspekten ist all das gemeint, was notwendig ist für die Menschen, um den Weg des Korans zu beschreiten. Gemeint ist nicht, dass der Koran wie eine große Enzyklopädie ist und alle Details der Wissenschaften einschließlich Mathematik, Geographie, Chemie, Physik und dergleichen enthält. Obwohl der Koran allgemein dazu auffordert, sich Wissen anzueignen und darüber hinaus im Einklang mit monotheistischen und pädagogischen Debatten teilweise den Schleier von sensiblen Teilen der Wissenschaften und des Wissens entfernt hat, besteht der Zweck der Offenbarung des Korans und sein Haupt- und Endziel jedoch darin, die Menschen mit der richtigen Lebensweise bekannt zu machen und sie auf den Weg der Glückseligkeit zu bringen. Diesbezüglich hat der Koran nichts außer Acht gelassen. Der verstorbene Allame Tabo-Taboi sagte in seiner Koraninterpretation Al-Mizan: Die Überlieferungen weisen darauf hin, dass es im Koran Wissen über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bis zum Tag des jüngsten Gerichts gibt. Der Koran, das heilige Buch der Muslime, besteht aus Versen, die Gott nach den heiligen Büchern Tora und Bibel, dem letzten göttlichen Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, offenbart hat. Der Koran enthält tatsächlich die Vorzüge und Aspekte aller heiligen Bücher, aber auch die aller Wissenschaften. Eines der Merkmale des Korans ist, dass er andere heilige Bücher bestätigt. In Vers 3 der Sure Al-Imran lesen wir: Er hat das Buch mit der Wahrheit auf dich herabgesandt, als Bestätigung dessen, was vor ihm war. Und er hat die Tora und das Evangelium herabgesandt. Im Vers 47 der Sure An-Nisa heißt es auch: O ihr, denen die Schrift gegeben wurde, glaubt an das, was wir herabsandten als Bestätigung für das, was bei euch ist, Tora und Bibel. Der heilige Koran bezeichnet sich selbst als Buch der Rechtleitung und richtet sich an die gesamte Menschheit. Am Ende von Vers 31 der Sure Al-Muddathir heißt es: Und er, der Koran, ist für die Menschen nichts anderes als eine Ermahnung. Die erste Botschaft dieses göttlichen Buches an die Menschheit beginnt mit einer Einladung zum Lesen. Es gibt etwa 70 Verse im Koran, die sich mit dem Erwerb von Wissen und Wissenschaften sowie der Ermutigung von Gelehrten befassen, diese zu erlangen. Die ersten Verse, die den Propheten des Islam offenbart wurden, waren die Verse der Sure Al-Alaq, die ihn zum Lernen und Lesen aufforderten. Lies im Namen deines Herrn, dem Erschaffer. Er schuf den Menschen aus einem Embryo, Alaq, Anhängsel. Lies, und dein Herr ist der ewig Gnädige, der mit dem Schreibrohr der Feder lehrte, das, was der Mensch nicht wusste, lehrte er ihn. Das heilige Buch der Muslime hat mehr als 6000 Verse. Etwa 500 Verse des Koran beziehen sich auf die religiösen Gesetze und den Gottesdienst, die gottdienenden Handlungen der Menschen. Die weiteren Verse handeln von Ethik und Moral, von Gerechtigkeit und gerechtem Handeln, davon, welche Lehren die Gläubigen aus dem Kampf der Propheten gegen Unterdrücker und Ungerechtigkeit, dem Dschihad, Kampf, auf dem Wege Gottes ziehen. Auch zum Schutz der Menschenrechte gibt es Verse sowie Gebote, dass die Menschen ihre Rechte nicht gegenseitig verletzen oder einander Böses tun. Der wichtigste Punkt des Koran ist seine konstruktive Rolle bei der Reformierung der Gedanken und Verhaltensweisen der Menschen. Mit ihrer Lage zu Beginn des Islam nach der Ausbildung anhand des Korans zeigt den großen Einfluss dieses heiligen Buches auf die Menschen sowie die Gesellschaft. Vor Jahrhunderten, zur Zeit der heidnischen Kultur, entfernte der edle Prophet des Islam auf Befehl Gottes die Ketten der Sklaverei von den Menschen und gab ihnen den Geist der Zivilisation und Größe mit Hilfe der kostbaren Lehren des Koran. Er erhellte die Finsternis der Unwissenheit und des Aberglaubens mit dem Licht des Glaubens und der Rechtleitung. Durch die Verbreitung von Wissenschaft und Wissen verwandelte der Gesandte Gottes die von Unwissenheit, Korruptheit und Rebellion geprägte Gesellschaft in eine gerechte und von Herzen frohe Gesellschaft. Dass wir heute sehen, wie die Feinde des Islam hart daran arbeiten, den Koran zu beleidigen, zu verbrennen oder zu verfälschen, ist nichts Neues. Seit Beginn des Islam gab es immer Menschen, die versuchten, diesen zu beleidigen oder zu fälschen. Aber mit der Zeit strahlte dieses heilige Buch immer deutlicher in die menschlichen Gesellschaften. Einer der wichtigen Faktoren des Koran ist die enorme Wirkung der Botschaften dieses großartigen Buches auf die Menschen. In geschichtlichen Überlieferungen ist zu lesen, dass einige Ungläubige, obwohl sie nicht an der Seite des Propheten standen, sich heimlich um dessen Haus versammelten, um ihren inneren Durst zu stillen und den fruchtbaren und angenehm klingenden Versen zuzuhören, die er rezitierte. Man kann sagen, dass die ständig steigende Zahl der Anhänger dieses göttlichen Buches ein weiteres Wunder des Koran ist. Auch wenn die westlichen Länder inzwischen umfangreiche Propaganda gegen den Islam und die Muslime betreiben und den Vorwand der Meinungsfreiheit nutzen, um abscheuliche Taten gegen dieses heilige Buch zu unterstützen, steigt von Tag zu Tag die Zahl der Menschen, die durch nähere Bekanntschaft mit dem Koran und die Vertiefung in den Koran sowie eine nähere Betrachtung dieses Buches zum Islam konvertieren. Das Motiv vieler dieser Menschen besteht darin, den Grund für so viel Feindseligkeit und Angst vor dem Islam und dem Koran zu finden. Das faire und vorurteilsfreie Untersuchen der wunderbaren Lehren des Korans hat viele westliche Forscher dazu gebracht, an dessen Wahrhaftigkeit zu glauben, und einige von ihnen sind auch zum Islam konvertiert. Der niederländische Politiker Joram Jaron von Klaveren, geboren 1979, ist ein Beispiel dafür. Die Geschichte seiner Konversion oder Konvertierung zum Islam ist sehr interessant. Dieser rechtsextreme niederländische Politiker war dabei, ein anti-islamisches Buch zu schreiben, als sich seine Ansichten über die Muslime änderten. Er selbst sagt, ich habe als Politiker viele Jahre lang alles getan, um den Islam zu bekämpfen. Ich habe versucht, das Gesetz zur Schließung aller islamischen Schulen in Holland und der Moscheen in meinem Land zu verabschieden. Und ich habe sogar versucht, den Koran in Holland zu verbieten. Früher nannte ich den Islam die tödlichste politische Ideologie der Welt. Nachdem ich die Politik verlassen hatte, begann ich, ein anti-islamisches Buch zu schreiben, was mein Traum war. Um dieses Buch zu schreiben, begann ich über den Islam zu recherchieren. Dabei bin ich auf viele Fakten gestoßen, die allem widersprachen, was ich über den Islam dachte. Dies führte dazu, dass in meinem Kopf neue Fragen aufkamen. Da ich wollte, dass der Inhalt meines Buches wahr ist, wandte ich mich an muslimische Gelehrte, um ihnen Fragen zu stellen. An anderer Stelle sagte Claverin, dass seine Erkundungen und Recherchen über den Islam im Vorfeld des Verfassens eines anti-islamischen Buches sich in eine Suche nach Gott verwandelten und er islamische Antworten auf seine christlichen Fragen bekommen habe. Das Letzte, worüber ich in meinem Buch schrieb, war das Prophetentum des Propheten Muhammad, Friede sei mit ihm. Ich brauchte Monate, um sein Leben und seinen Charakter zu erforschen. Danach war ich völlig davon überzeugt, dass er tatsächlich der Gesandte Gottes war. Früher habe ich an Gott geglaubt, aber nie an den Islam. Die Anerkennung des Propheten Muhammad, Friede sei mit ihm, als Gesandter Gottes brachte mich dem Islam näher. Aber ich fühlte mich immer noch vom Islam angewidert und wollte kein Muslim werden. Es mag wie ein Mythos erscheinen, aber nachdem ich mit dem Schreiben des Buches fertig war und versuchte, meine Bücherregale zu ordnen, fielen einige Bücher aus den Regalen, darunter ein Koran. Als ich den Koran vom Boden aufhob, war mein Daumen auf dem Vers 46 der Sure Hajj gelandet. Da stand, »Denn wahrlich, es sind ja nicht die Augen, die blind sind«, sondern blinde sind die Herzen in der Brust. Genau das war mein Problem. Ich kann die Wahrheit lesen und sehen, aber ich kann sie nicht verstehen. Es waren nicht meine Augen oder mein Verstand, sondern mein Herz und meine Gefühle. Da hatte ich verstanden, dass der Islam die wahre Religion ist. Aber...
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Musik.